Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, hallo. 37.000 Menschen soll die Organisation Sea-Watch nach eigenen Angaben seit ihrer Gründung im Mittelmeer gerettet haben. Grund genug eigentlich, um über sie und über die Menschen, die unter prekären Bedingungen nach Europa fliehen, zu berichten. Warum aber gerade jetzt die mediale Aufmerksamkeit wieder einmal neue Höhen erreicht, dazu eine Analyse gleich in unserer Sendung. Außerdem machen wir Kassensturz und werfen einen Blick auf neue Finanzierungsmodelle im Journalismus. Auch darauf, welche Rolle Facebook dabei neuerdings spielt. Frauen schreiben Geschichte. Nach Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemp ist es jetzt die in Italien festgenommene Kapitänin Carola Rackete, die Titelseiten der Zeitungen säumt. Lasst sie frei, titelte gestern die Taz in Richtung italienische Regierung, und auch die zivilgesellschaftlichen Solidaritätsaktionen häufen sich. Mehr als 1,3 Millionen Euro wurden innerhalb weniger Tage für die junge Deutsche an Prozesskostenbeihilfe gesammelt und für ein möglicherweise nötiges neues Schiff. Mit dabei sammelten auch TV-Comedians wie Jan Böhmermann und Klaas Häufer Umlauf. Nun ist das Thema Seenotrettung ja schon seit mehreren Monaten, wenn nicht Jahren, virulent. Warum aber bekommt es gerade jetzt wieder so eine hohe mediale Aufmerksamkeit? Das habe ich den Medienethiker an der Hochschule für Philosophie in München, Alexander Filipowitsch, vor der Sendung gefragt.
Also jetzt gibt es gerade eine gute Geschichte zu erzählen. Natürlich die Geschichte einer Heldin, die gegen den Widerstand von Behörden Flüchtlinge rettet. Es trifft aber natürlich auch auf eine sehr aufgeheizte und polarisierte Debatte, gerade in der deutschen Öffentlichkeit, die nicht nur in den Zeitungen, sondern ja auch bei Twitter und in den sozialen Medien läuft. Also es ist eine Kombination eines Ereignisses und von einer politischen, öffentlichen, kommunikativen Lage gerade.
Das heißt, die Geschichte, die erzählt wird, lässt sich auch gut mit einem prominenten Topos der heutigen Zeit verbinden. Eine starke Frau, die auszieht, die Welt zu retten. Wäre das das Narrativ?
Ja, genau. Sie haben es angedeutet in der Anmoderation. Es gibt irgendwie junge Frauen, starke Frauen, unabhängige Frauen, die das Heft in die Hand nehmen. Das kommt im Moment sehr gut an. Und dann natürlich auch noch die schöne Geschichte, die sich erzählen lässt zwischen dem sehr polterhaften Macho in Italien und der Kapitänin, die sich da ein kleines Gefecht liefern. Journalisten und Journalistinnen selektieren natürlich auch die Geschichten und positionieren sie entsprechend, weil sie denken, sie bekommen Aufmerksamkeit dafür.
Dann ist Frau Rackete ins Zentrum zu stellen für Sea-Watch ja auch ein gutes Vehikel, um mehr Öffentlichkeit für ertrinkende Menschen im Mittelmeer zu bekommen. Halten Sie das medienethisch für bedenklich?
Also man versucht natürlich, die Personen ins rechte Licht zu rücken, und man sucht natürlich auch Leute, die das alles gut können und die auch ein gutes Bild abgeben. Das machen Hochschulen genauso, das machen Sender genauso. Daran ist jetzt erstmal nichts Verwerfliches zu erkennen. Ich glaube, es geht um Menschenleben, es geht um menschliche Schicksale. Alles, was damit zusammenhängt, die ganze Kommunikation und der ganze Druck, die ganze Aufmerksamkeit und der Hype, ist im Grunde genommen eine Nebensache vor der Frage, dass man Menschen nicht ertrinken lassen soll.
Ich spitze es noch mal ein bisschen zu. Also, dass es gut gelingt, soziale Nähe und damit den Wunsch zu helfen und mediale Aufmerksamkeit, insbesondere mit dem Bild einer weißen deutschen Frau herzustellen, könnte ja auch kritisiert werden.
Natürlich, aber es braucht natürlich Figuren und Heldinnen und Helden, an denen die Geschichten erzählt werden. Die kommen an und die liest man auch und die nimmt man dann auch zur Kenntnis. Und es gibt dann einen Hashtag, wo das dann alles versammelt wird, also wo es dann eine Themenkonjunktur gibt, die an einem Namen und an einem Gesicht festgemacht werden kann. So funktioniert das nun. Ich wäre vorsichtig, Journalistinnen und Journalisten zu kritisieren, die sich dieser Mittel auch bedienen. Weil so funktioniert öffentliche Kommunikation. Klar, diese Themenkonjunktur, die wird dann irgendwann wieder weg sein und dann gerät auch die Dramatik der Flüchtlinge schon wieder ein bisschen aus dem Blick. Das würde ich dann wiederum kritisieren. Aber im Grunde genommen gibt es da jetzt keinen Anlass für eine scharfe Kritik dran, würde ich sagen.
Warum gelingt es denn nicht, eine ähnlich starke mediale Berichterstattung zu generieren, eine Heldengeschichte zu erzählen, in der man etwa die Geschichte einer Frau oder eines Mannes aus dem Irak oder aus Libyen ins Zentrum stellt?
Also das passiert natürlich, wenn man sich so ein bisschen breiter informiert und anguckt, dann sind solche Geschichten ja im Umlauf und sie werden ja fast wöchentlich oder fast täglich sogar präsentiert. Es ist natürlich schwierig, solche Geschichten zu recherchieren. Es kommt noch was anderes hinzu. Die Geschichte mit der Carola-Rakete ist eine Heldinnengeschichte. Also sie ist irgendwie gut geendet, ja, also jedenfalls für die, die meinen, dass Rakete hier gut und richtig gehandelt hat. Die anderen Geschichten, wo es um Leid geht, um Todesgefahr, dass Kinder zurückbleiben oder auch sterben, das rückt uns wirklich ans Herz und ist nicht angenehm, andauernd auszuhalten. Wichtig ist, dass berichtet wird, dass diese Reportagen und Geschichten erzählt werden. Man kann nicht erwarten, dass die Menschen das täglich lesen. Von daher habe ich nichts gegen Themenkonjunktur, auch in diesem Bereich der Flüchtlingsproblematik. Wichtig ist, dass so eine Berichterstattung aufrechterhalten wird.
Schauen wir nochmal auf die Bilder, die von Geflüchteten zu sehen sind und welche Geschichten diesen Bildern inhärent sind. Geflüchtete auf Seenotrettungsschiffen werden ja meistens in Gruppenaufnahmen dargestellt. Das wirkt passiv, sie sind geschwächt, sie liegen nebeneinander. Ist diese Darstellung, diese Auswahl von Bildern vielleicht schon im Kern verkehrt?
Wenn man jetzt Bilder von Flüchtlingen macht, dann gibt es immer die Schwierigkeit, macht man es zu dramatisch? Kann man nicht auch mal Szenen zeigen, wo vielleicht auch ein glücklicher Moment auf so einem Flüchtlingsschiff ist? Und die gibt es garantiert. Also die Schwierigkeiten der Bildauswahl sind immens. Wir können eigentlich nur hoffen, dass durch eine Pluralität von Bildern, die uns erreicht, sich für uns so etwas wie ein Bild der Wirklichkeit dann ergibt, was wir dann auch nochmal reflektieren müssen und überlegen müssen, ob wir diese Wirklichkeit so verstehen wollen oder ob wir noch mehr Bilder brauchen.
Wir können ja vielleicht nochmal gemeinsam kurz die Perspektive wechseln und auf die andere Seite des Dilemmas schauen. Man möchte vielleicht auch nicht so grenzüberschreitend sein als Journalistin, als Journalist und einer notleidenden Person auf einem Rettungsboot erstmal das Mikro für ein persönliches Einzelporträt unter die Nase halten. Hätten Sie eine Idee, wie man trotzdem Charaktergeschichten auch von Personen, die nicht deutsch sind, im Zusammenhang mit Flucht erzählt?
Ja, das ist tatsächlich schwierig und ich erschrecke mich immer, wenn ich dann lese, dass auch auf der Sea-Watch Journalisten mitfahren. Ich glaube, vom NDR sind zwei dabei. Auf der anderen Seite ist das notwendig und wichtig, dass da eben auch Journalisten bei sind, die professionell ihren Job machen und berichten. Die Teilnahme ist natürlich prekär in solchen Situationen. Natürlich ist auch die Versuchung, Geschichten zu erzählen, also das Storytelling, manchmal eine zu große Versuchung, wie wir ja wissen, dass Journalisten dann auch übertreiben und etwas schreiben, was gar nicht so stattgefunden hat, nur um die Geschichte saftig zu machen. Wie es gehen kann, es gibt zum Beispiel im Dokumentarfilm gibt es ab und an mal solche Filme, die dadurch entstanden sind, dass die Filmemacher wirklich aus den Bereichen oder aus den Lebenswirklichkeiten stammen oder diese Lebenswirklichkeiten sehr, sehr gut kennen und dann gar nicht von außen reinkommen, sondern tatsächlich eine Innenperspektive erzählen können. Auf der anderen Seite gibt es auch gute und erfolgreiche Geschichten, wo Journalisten auch mit dem Track mitgegangen sind und die Geschichte erzählt haben und ja auch zum Teil thematisiert haben, dass sie dann in andere Rollen kommen plötzlich. Ich freue mich im Grunde genommen auch über Versuche, wie man das alternativ machen kann, auch wenn nicht alles gelingt.
Der Medienethiker der Hochschule für Philosophie in München, Alexander Filipowitsch. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und die Entscheidung darüber, ob Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete weiter in Sizilien unter Hausarrest bleiben muss und ob gar Haftbefehl gegen sie erlassen wird, das wird im Laufe des Tages erwartet. Podcasts, Online-Artikel und jede Menge Videos in den sozialen Medien. Das journalistische Informationsangebot ist so groß wie nie. Allein zahlen will man dafür nicht so gerne. Tatsächlich ist es eine der Mammutaufgaben für Journalistinnen und Medienhäuser der heutigen Zeit, an Bezahlmodellen für Online-Angebote zu arbeiten, die auch funktionieren. Allen Verzagten kommt jetzt eine neue Studie zur Hilfe, ein White Paper der Landesanstalt für Medien NRW, das konkrete Handlungsempfehlungen gesammelt hat. Money for Nothing and Content for Free heißt die Studie, mit dessen Co-Autor Christoph Buschow ich vor der Sendung sprechen konnte. Und ihn habe ich zunächst gefragt, wie das denn heutzutage geht mit dem gut ausfinanzierten Qualitätsjournalismus.
Ja, wenn das so einfach wäre. Also die Erkenntnis unserer Studie ist in der Tat, dass ein Großteil, die überwiegende Mehrheit der deutschen Online-Bevölkerung nicht bereit ist, für journalistische, digital-journalistische Inhalte zu bezahlen.
75%?
Exakt, es sind 75%, die nicht zahlen. Und es sind auch 75%, die der Auffassung sind, dass das Internet eigentlich mal geschaffen wurde, um kostenfreie Inhalte zu verbreiten. Und das ist natürlich schon eine frappierende Erkenntnis.
Sie formulieren in Ihrem White Paper ja 5 konkrete Handlungsempfehlungen, um dieses Problem zu knacken. Unter anderem setzen Sie ja auch auf ein Plattformmodell. Wie soll das aussehen?
Exakt. Was wir in unseren Daten sehen, ist, dass Nutzerinnen und Nutzer sich wünschen, eine Plattform für journalistische Inhalte zu haben, auf der sie gebündelte Inhalte von verschiedenen Anbietern bekommen. Das ist ja ein mehr oder weniger gelerntes Verhalten. Wir kennen diese Idee eines One-Stop-Shop ja aus anderen Medienbranchen, etwa aus der Musikbranche mit Spotify oder aus der Videobranche mit Netflix. Und diese Plattformen setzen natürlich mehr und mehr Standards heute. Das heißt, journalistische Anbieter werden daran gemessen, was in anderen Medienmärkten passiert. Und dementsprechend ist es unseres Erachtens auch nicht verwunderlich, dass es von Seiten der Nutzerinnen und Nutzer den Wunsch gibt, alle Inhalte journalistischer Natur über eine Plattform zu konsumieren. Dabei sind auch die Vertrags- und Zahlungsmodalitäten, die die großen Plattformen wie Spotify und Netflix anbieten, von den Nutzerinnen und Nutzern gelernt. Und sie erwarten deshalb auch zum Beispiel kostenfreie Probemonate, eine monatliche Kündigungsfrist und ähnliche Vertragskonditionen.
Was bisher als Möglichkeit der Online-Bezahlung oder als Online-Bezahlmodell noch nicht so gut funktioniert hat, sind ja zum Beispiel Paywalls, die Zeitungsverlage zum Einsatz gebracht haben. Warum hat das nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht?
Ja, Paywall-Angebote oder digitale Abonnements sind eine Option für Verlage. Sie sind wahrscheinlich die bessere Option als der Erwerb von Einzelartikeln, was ja auch zeitlang sehr umfangreich von Verlagen angeboten wurde. Unsere Studie zeigt jetzt, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich Einzelartikel nur sehr selten wünschen und nur in besonderen Fällen, wie zum Beispiel im Ratgeberjournalismus, medizinische Fachinformationen, da kauft man auch mal einen einzelnen Artikel. Ansonsten wird es als zu aufwendig und zu umständlich wahrgenommen, einen Einzelartikel zu kaufen. Hier sind Abonnementmodelle besser geeignet und sind von den Nutzerinnen und Nutzern auch besser bewertet worden in unserer Studie. Aber in der Tat, der Vorteil der Plattform ist natürlich, dass verschiedene Inhalte von unterschiedlichen Anbietern gebündelt werden. Das ist der Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer. Ob das auf Seiten der Verlage umsetzbar und realisierbar ist, ist hingegen gerade auch, was den Preis, den die Nutzerinnen und Nutzer sich wünschen, nämlich 10 Euro im Monat, erstmal noch ein großes Fragezeichen dran zu machen.
Das heißt, Sie setzen da eher auf eine Art gebündelte Flatrate.
Absolut. Die gebündelte Flatrate ist das Modell, das die Nutzerinnen und Nutzer sich wünschen. Auch hier sind die Preise in etwa ähnlich vergleichbar zu Netflix und Spotify, die ja auch so um die 10 Euro im Monat kosten. Das sind auch die Preise, die unsere Befragten in unserer Repräsentativstudie angeben. Der Preis für so ein journalistisches Plattformmodell liegt auch in etwa bei 10 Euro pro Monat. Ob daraus die heute bestehenden Redaktionen finanziert werden können, das ist allerdings mit einem großen Fragezeichen zu versehen.
Sagt Christopher Buschow, Co-Autor der Studie Money for Nothing and Content for Free, in der es um wirtschaftlich tragfähigen Online-Journalismus geht. Um ihre Finanzen machen sich seit geraumer Zeit auch die öffentlich-rechtlichen Sorgen. Da wurde es von so manchem erstmal mit skeptischer Miene begleitet, als im Frühjahr letzten Jahres klar wurde, dass man den Gürtel womöglich enger schnallen muss. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte entschieden, der Rundfunkbeitrag für den Zweitwohnsitz fällt weg. Heute, etwa als ein Jahr später, gab es den offiziellen Kassensturz. Der Beitragsservice hat seinen aktuellen Jahresbericht vorgestellt. Und mit dabei war mein Kollege Daniel Buß, der jetzt bei mir im Studio ist. Herr Buß, wie hat sich das Urteil aus Karlsruhe denn nun tatsächlich ausgewirkt?
Also beim Beitragsservice sprach man heute tatsächlich von einem Highlight. Dazu gab es auch eine kleine Anekdote. Das Urteil wurde ja damals im Fernsehen übertragen und schon während der Urteilsbegründung gingen die ersten Anträge auf Befreiung ein.
Auch noch für den Zweitwohnsitz und damit doppelt zu zahlen, klingt ja eigentlich auch erstmal ungerecht. Jetzt wurde es abgeschafft letztes Jahr. Geht den Öffentlich-Rechtlichen denn dadurch auch viel Geld verloren?
Inzwischen, also bis Ende 2018, ist es so, knapp 20.000 Zweitwohnungen sind nun befreit. Das macht ein Minus von gut 4 Millionen Euro.
Gemessen an 8 Milliarden Euro, die über Rundfunkbeiträge reinkommen, ist das ja gar nicht so viel. Es hieße ja, dass der Wegfall der Zweitwohnungen die Sender gar nicht besonders trifft.
Ja, zumindest wenn man sich anschaut, welche Anträge bis Ende 2018 abgearbeitet werden. Der größte Teil der Anträge, immer noch mehrere 10.000, sind aber noch offen. Da fehlen unter anderem noch Meldebescheinigungen. Wie viel die Sender also weniger einnehmen, ist noch offen. Es könnten bis zu 10 Millionen Euro werden. So warnte dann auch heute der Geschäftsführer des Beitragsservice, Stefan Wolf.
Wir haben das Urteil zur Jahresmitte bekommen vom Bundesverfassungsgericht. Die ersten Anträge sind eingegangen. Wie sich die Entwicklung weiterhin darstellt, müssen wir im Jahr 2019, vielleicht sogar 2020 noch beobachten. Das heißt, die Ertragsverluste, die dadurch entstehen, sind nicht am Ergebnis des Jahres 2018 abzulesen.
Allerdings haben die Sender ebenfalls von Karlsruhe gedeckt einen Anspruch darauf, dass sie bei Bedarf gerecht finanziert werden. Demnach könnten sie dieses Defizit nachmelden und einen Ausgleich bekommen, zumindest für die Zukunft.
Laut Jahresbericht sind die Einnahmen ja nun gar nicht zurückgegangen, sondern wurden im vergangenen Jahr sogar etwas mehr wegen des Meldedatenabgleichs, der seit Mai letzten Jahres in Kraft ist. Können Sie uns das kurz erläutern?
Also früher musste jemand für Rundfunkgebühren letztlich zahlen, wenn er wirklich einen Fernseher, ein Radio oder einen Computer hatte. Dafür gab es ja auch die berühmt-berüchtigten Außendienstmitarbeiter, die von Wohnung zu Wohnung liefen, klingelten und fragten. Diese Kontrolleure wurden mit der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag abgeschafft. Seitdem fällt ja pauschal für jede Wohnung ein Beitrag an, egal ob da tatsächlich Empfangsgeräte stehen oder nicht. Und der Beitragsservice bekommt auch von den Behörden automatisch eine Mitteilung, wann wer wohin zieht. Dabei gibt es aber trotzdem einen Graubereich, etwa dann, wenn jemand, der bisher für eine Wohnung bezahlt hat, umzieht, aber die, die in der Wohnung bleiben, sich nicht beim Beitragsservice anmelden. Beim einmaligen Meldedatenabgleich hat der Beitragsservice für einen Stichtag vor gut einem Jahr alle Datensätze der über 18-Jährigen bekommen und gleicht seine Datenbank ab.
Das heißt, der Beitragsservice sucht nach Leuten, die Rundfunkbeiträge nicht bezahlen, sogenannten Schwarzsehern. Mhm. Wie fündig wird er denn da?
Also von den Behörden kamen 73 Millionen Datensätze, 3,3 Millionen davon kannte der Beitragsservice so nicht. Diese Personen haben Post bekommen, viele meldeten dann zurück, ich wohne in einer Wohnung, für die schon jemand zahlt. Aber es wurden in dieser Aktion inzwischen auch gut eine halbe Million neue Wohnungen angemeldet bis Ende 2018. Der Abgleich läuft aber noch, da dürfte also noch mehr kommen. Vielleicht gleicht das aus, was bei den Zweitwohnungen nun wegfällt, vielleicht aber auch nicht.
Klingt ja eigentlich erstmal, als wäre alles gewissermaßen ganz gut. Trotzdem wird bei den Öffentlich-Rechtlichen immer mehr gespart. Der Rundfunkbeitrag wurde zuletzt sogar von 17,98 auf 17,50 Euro gesenkt. Das war vor ein paar Jahren. Wie geht es denn da im Punkto Rundfunkbeitrag zukünftig weiter?
Also der Beitragsservice rechnet auch in der kommenden Beitragsperiode, sind immer 4 Jahre, 2021 bis 2024, mit Einnahmen von 7,9 Milliarden Euro im Jahr. Man kann also sagen, absolute Beitragsstabilität. Das Problem ist, das ist ja seit Jahren so. Die Intendanten wollen deshalb einen Ausgleich von etwa 750 Millionen Euro im Jahr, ist die Rede. Dieses Verfahren läuft. Dabei prüft eine Kommission, die KEF, in der Rechnungsprüfer der Landesrechnungshöfe sitzt. Die schaut sich das auch gerade an, die Anmeldung. Anfang nächsten Jahres soll es dann einen Vorschlag für einen neuen Rundfunkbeitrag geben mit zumindest etwas mehr, vielleicht etwa 18 statt 17,50 Euro, rechnen auch viele Ministerpräsidenten.
Medienjournalist Daniel Buß über den Jahresbericht des Rundfunkbeitragsservice und Neuerungen in der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Dass Medienhäuser straucheln und insbesondere kleinere Verlage und Lokalzeitungen händeringend nach neuen wirtschaftlichen Modellen suchen, das entgeht auch Konzernen wie Facebook nicht. Ihrerseits unter öffentlichem Druck und dankbar für eine Gelegenheit, ihr Image aufzubessern, finanzieren sie lokaljournalistische Projekte neuerdings mit Millionenbeiträgen. Ein Teil davon geht in ein 12-wöchiges Seminar, das Jörg Wagner für uns mit einem kritischen Blick besucht hat.
Der Schulungsort des sogenannten Facebook Local Accelerator Programms für die ca. 60 Teilnehmenden aus 14 Verlagen ist legendär. Die Berliner Kalkscheune. Hier startete einst die Digitalkonferenz Republika. Ein cooler Platz im doppelten Wortsinn. Zum einen lockere Atmosphäre wie in einem Landschulheim und dann heruntergekühlt. Im überhitzten Berlin lassen sich die Lokalzeitungsmacherinnen und Macher bei Ventilatoren und Klimageräten einigermaßen erträglich das Einmaleins des digitalen Verkaufens durch professionelle Trainerinnen und Trainer erklären. Klaus Gorny, Kommunikationschef von Facebook für die deutschsprachigen Länder, wacht darüber, dass diese Atmosphäre nicht durch Beobachter gestört wird. Es gelten diskrete, sogenannte Chatham-House-Regeln. Kaum etwas darf nach draußen dringen, ohne das Einverständnis des Schulungsteams. Hilfsbereit übersetzt der Facebook-Kommunikator die Szenerie.
Naja, hier wird gerade erklärt, wie ist das Thema Conversions, also sprich, wie kaufen Menschen online Abos zum Beispiel oder kaufen sich einen einzelnen Artikel. Und hier wird gerade verglichen, wie läuft das im Bereich E-Commerce, also sprich im Onlinehandel, verglichen mit journalistischen Produkten. Und da gibt es Unterschiede, die hier gerade erläutert werden.
Der Ausgangspunkt für dieses Training ist die Erkenntnis bei Facebook, dass es lokalem Journalismus schwerfalle, auf das Internet umzusteigen. So zumindest erklärte es Facebook-Chef Mark Zuckerberg Ende März in einem Videogespräch mit Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner am Rande Berlins.
Ich hoffe, dass wir den Lokaljournalismus dabei unterstützen können, den Vertrieb und die Modernisierung nachhaltiger zu gestalten.
Facebook ist das Coaching der deutschsprachigen Lokalpresse 2 Millionen $ wert. Guido Bülow, verantwortlich bei Facebook für strategische Zusammenarbeit mit Verlagen.
Darüber hinaus gibt es dann nach den 12 Wochen Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro, die dann über das International Center for Journalists an die jeweiligen Verlage ausgeschüttet werden, nachdem sie mit ihren Coaches Konzepte abgestimmt haben, die Lösungen hervorbringen.
Dieses Investment durch Facebook ist natürlich nicht selbstlos. Allerdings, so Guido Bülow, sei das Engagement für die Lokalpresse nicht nur einer Imagepflege geschuldet. Dahinter stecke die Erkenntnis, dass klassische Medien und Online-Plattformen, die mit Informationen Geld verdienen, in einem Boot sitzen. Facebook-Stratege Guido Bülow.
Lokalmedien sind uns aus dem Grunde wichtig, weil Lokalmedien extrem zum Zusammenhalt von Menschen beitragen. Die berichten von vor Ort, von dem, was in meiner Umgebung passiert, und das bringt Menschen zusammen. Das ist auch eine unserer Zielsetzungen.
Win-win, das bestätigten alle zufällig angesprochenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch Katharina Mennel von den Ruhrnachrichten, die sich besonders dafür interessiert, wie man als Lokalblatt online Geld verdienen kann.
Die Leute sind nicht bereit, Geld für Inhalte in die Hand zu nehmen, und das ist eigentlich die größte Herausforderung, die wir haben. Deswegen war das einfach für mich total spannend, mal zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Beispielsweise, indem man den Kunden im Monat Free-Artikel zur Verfügung stellt. Eine gewisse Anzahl an, 5 Artikel. Und der 6. Artikel, der mit einem Plus gekennzeichnet ist, der muss man dann Geld für bezahlen.
Kyle Gohlke, stellvertretender Chefredakteur von den Oberpfalz-Medien in Weiden.
Unsere wichtigste Erkenntnis war, dass E-Mail-Marketing, E-Mail-Newsletter das wichtigste Werkzeug sind, um ein Bezahlmodell im Internet aufzubauen und zu promoten.
André Kittelberger, Stuttgarter Zeitung.
Da gab es dieses Sprichwort, dass es einfacher ist, einfach etwas zu tun und damit anzufangen oder danach um Vergebung zu bitten, anstatt vorher zu fragen, darf ich das überhaupt? Also einfach ins Tun zu kommen, Dinge zu tun und nicht vorher lange zu diskutieren, geht das, können wir das? Und dann einfach mit dem Ergebnis auch schon eine Bewertung zu haben.
Seminarziel erfüllt. Denn das war in der Tat die Aufgabe des Tages, die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu animieren, bei sich zu Hause einen kulturellen Wandel anzustoßen. Ob die Facebook-Maxime »erst machen, dann um Vergebung bitten« in Europa immer so funktioniert, wird man garantiert bei Mark Zuckerberg weiter beobachten können.
Jörg Wagner über Lokaljournalismus, gesponsert von Facebook.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, schöne Grüße aus der Goldstadt Pforzheim am Tor zum Schwarzwald. Mein Name ist Magnus Schlecht und ich bin der Chefredakteur der Pforzheimer Zeitung. Wir planen, morgen mit der Forderung der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann aufzumachen. Sie hat gefordert, ein Zentralabi bundesweit einzuführen. Das ist für uns eine Überraschung und kommt auch noch bildungspolitischen Zäsur in Baden-Württemberg gleich. Und wie es sich gehört als Regionalzeitung, werden wir das Thema auch lokalisieren und Schulleiter und Lehrer und Schüler dazu befragen.
Und das war's auch schon wieder mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch in unserer DLF-Audiothek und natürlich online unter www.deutschlandfunk.de/mediasres. Gleich folgt der Büchermarkt. Dort geht es dann um die Schriftstellerin Meth Brennan in einem Gespräch mit ihrer Biografin Michaela Kahlen. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Tanja Lieske. Am Mikrofon war bis hierhin für Sie Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.